Malte, was steht denn speziell in dem Bericht?
Der Bericht ist noch nicht erschienen, sondern es ist eine Vorankündigung, die Mitarbeiter der Sonderstaatsanwaltschaft da gegeben haben. Und ich denke, das wesentlichste Fazit ist, dass sie gesagt haben, dass sie werden jetzt eine Bilanz von etwa 25.500 Toten für die letzten 20 Jahre ziehen, die ausschließlich von rechtsradikalen paramilitärischen Milizen umgebracht werden, die da in einer engen Verbindung zu Staat und Unternehmen in Kolumbien stehen. Wobei man schon dazu sagen muss, dass das bei weitem nicht alle Toten sein werden, sondern eben nur die Toten, die gesichert sind, aufgrund von Aussagen von über 3000 ehemaligen Paramilitärs, die mit dieser Sonderstaatsanwaltschaft zusammengearbeitet haben. Das heißt, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil des wirklichen Gewaltpotenzials der letzten 20 Jahre.
Wer gehört denn hauptsächlich zu den Opfern von diesen Verbrechen?
Es gibt verschiedene Gruppen. Die Paramilitärs werden ja eng verbunden mit illegalen Hinrichtungen oder Verschwindenlassen von Guerilla-Sympathisanten da im Bürgerkrieg, wobei das tatsächlich die kleinere Gruppe der Opfer ist. Dazu gehören eben auch Angehörige der demokratischen Opposition in Kolumbien, das heißt Menschenrechtler, Gewerkschafter. Vielleicht um einen Maßstab zu geben, aufgrund dieser Aussagen hat die Kommission jetzt festgestellt, dass da 225 Gewerkschafter umgebracht wurden von diesen Paramilitärs. Die Gewerkschaft selber geht vom Zehnfachen aus. Also sie sagen, in den letzten 10 Jahren sind über 2200 Gewerkschaftsmitglieder von Paramilitärs, Geheimdienst und Militär in Kolumbien umgebracht worden. Das macht vielleicht auch ein bisschen die Maßstäbe deutlich, über die man da redet. Ja. Das sind die kleineren Gruppen. Ich denke, die größten betroffenen Gruppen ist die Zivilbevölkerung in Gebieten, die entweder wirtschaftlich interessant sind für große private Unternehmen, für Multis, oder in Gebieten, wo es eine Guerillapräsenz gab. Da wurde also in den letzten 20 Jahren in Kolumbien die Bevölkerung systematisch vertrieben, durch Paramilitärs, entweder im Auftrag des Staates oder im Auftrag von privaten Unternehmen. Und da reden wir über ca. 200.000 Menschen pro Jahr. Die Zahl der Vertriebenen in Kolumbien liegt etwa bei 4 Millionen.
Wessen Interessen vertreten die ja eigentlich in die offiziellen Gruppierungen der Paramilitärs? Und in dem Artikel, den du darüber geschrieben hast, hast du auch aufgezählt, dass die Kommission sozusagen dann auch handfest zahlreiche Senatoren und andere offizielle Vertreter von Regierungen und Stadtregierungen von lokaler bis zu nationaler Ebene aufgeführt hast. Kannst du da mal sagen, wer das da so zum Beispiel war?
Die Kommission hat also fast 600 Politikernamen, die eng mit den Paramilitärs kooperiert haben, beziehungsweise denen Aufträge gegeben haben. Das sind ganz Aufträge für soziale Säuberung, Aufträge, politische Gegner umzubringen. Das sind auch Geldzahlungen dafür, dass die Paramilitärs in den von ihnen kontrollierten oder terrorisierten Gebieten, muss man ja besser sagen, dafür sorgen, dass Stimmenkauf stattfindet. Das heißt, die Politik ist da sehr eng verflochten und das geht eben hoch bis zur Landesregierung, bis zum Präsidenten. Also der Verteidigungsminister und der Vizepräsident, beide aus der Familie Santos, die in Kolumbien sehr einflussreich ist, wurden da direkt belastet von den Aussagen der ehemaligen Paramilitärs, dass sie eben direkt Aufträge gegeben haben, bestimmte Städte, Medellin und Bogota, zu säubern und da paramilitärische Strukturen aufzubauen. Da sind auch große Geldzahlungen geleistet worden. Bürgermeister haben teilweise mit diesen Paramilitärs kooperiert. Das ist die eine Ebene. Und die andere sehr große, wichtige Interessensgruppe sind, das sagte ich vorhin schon, private Unternehmen. Das heißt eigentlich alle großen internationalen Unternehmen, die wir in Deutschland auch kennen, wenn wir einkaufen gehen, angefangen bei Nestle, British Petroleum, Chiquita, ganz wichtig, haben in den letzten Jahrzehnten Aufträge an Paramilitärs gegeben, um bestimmte Gebiete zu erschließen, das heißt auf Deutsch die Leute, Bevölkerung dort zu vertreiben oder Gewerkschafter in ihren Unternehmen umzubringen und zu terrorisieren, einzuschüchtern, also die Macht der Gewerkschaften dort zu brechen. Das sind die wichtigsten Auftragsgeber und dann gibt es natürlich noch wirtschaftliche Eigeninteressen, also ein ganz relevantes Gebiet jetzt zur Zeit ist, dass der Paramilitarismus in den letzten Jahren selber zu einem eigenen Wirtschaftsunternehmen verwandelt hat. seit den 80ern ist der Paramilitarismus in Kolumbien eng verbunden mit dem Drogenhandel. Und in den letzten Jahren haben sie ganze Gebiete, also den Westen von Kolumbien, Chocó, beispielsweise erschlossen mit eigenen Unternehmen. Urapalma beispielsweise, da geht es um Palmölanbau im großen Maßstab. Und das sind Unternehmen, die von ehemaligen Paramilitär selber betrieben werden. Und in den Gebieten, wo sie da die Bevölkerung vertrieben haben, haben die riesige Palmölplantagen aufgebaut und verfolgen da also auch selber wirtschaftliche Interessen.
Wo ist denn da innerhalb dieses Konflikts jetzt die Guerilla genauer anzusiedeln?
Der Konflikt, das wird, glaube ich, auch aus den Opferzahlen deutlich, in Kolumbien wird von den meisten Leuten mit darauf zurückgeführt, dass es niemals eine Landreform gegeben hat. Das heißt, es ist auch ein sozialer Konflikt seit 40 Jahren. Die Guerilla ist vor fast 40 Jahren entstanden, verschiedene Guerillagruppen, die ja Teile des Landes kontrollieren oder kontrolliert haben. Und gegen dieses Projekt ist der Paramilitarismus im Wesentlichen als ein Produkt oder als ein Projekt der Großgrundbesitzer entstanden in den 80er Jahren. Es ist nicht so, dass Menschenrechtsverbrechen jetzt nur von den Paramilitärs begangen werden, aber sämtliche Massaker, die Kommission da festgestellt werden, wurden von den Paramilitärs verübt. Also es gibt auch Vorwürfe gegen die Guerilla, auf der Ebene, das betrifft insbesondere Rekrutierung von Jugendlichen oder dass sie bestimmte Waffen einsetzen, wie Landminen, die Zivilbevölkerung gefährden. Aber wenn wir über diese massiven Terror sprechen, mit Massaker und systematischer Folter, dann sprechen wir über die Paramilitärs.
Und angesichts jetzt der massiven Interessensvertretung, die da die Paramilitärs ja jetzt auch ausüben, wer ist denn der Auftraggeber dieser Sonderstaatsanwaltschaft?
Na, die Regierung Uribe hat 2003 einen Demobilisierungsprozess für diese Paramilitärs in die Wege geleitet, wahrscheinlich auch um ihren internationalen Ruf nicht ganz zu verlieren. Dazu muss man wissen, dass es die Familie Uribe, also des jetzigen Präsidenten selber, massiv am Aufbau dieser Paramilitärs beteiligt war. In Medellin, in Antioquia, dem Bundesstaat, das ist selber eine Großgrundbesitzerfamilie. 2003 wurde da jedenfalls ein Demobilisierungsprozess eingeleitet, von dem Menschenrechtler sagen, dass das eigentlich eine Amnestie für diese massiven Menschenrechtsverbrechen gleichkommt. In dem Zusammenhang wurde jedenfalls eine Sonderstaatsanwaltschaft eingerichtet, die heißt Frieden und Gerechtigkeit, Paz y Justicia, und auf deren Ermittlungen geht das zurück.
Gab es denn mittlerweile in Kolumbien Reaktionen auf den Bericht?
Wie gesagt, da es ein Vorbericht ist, kann man noch nichts Endgültiges sagen, aber auch auf diesen Vorbericht waren die Reaktionen extrem zurückhaltend. Es gab, soweit ich das von hier aus sehen konnte, tatsächlich nur bei einer Radiostation einen Bericht darüber. Sonst hat kein einziges kolumbianisches Medium das aufgegriffen. Die Berichterstattung über diese paramilitärischen Verbrechen und den Krieg in Kolumbien ist in den kolumbianischen Medien nicht besonders hoch angehängt. Es handelt sich fast ausschließlich um private Medienunternehmen, und zwischen Unternehmen und der aktuellen Regierung bestehen sehr viele gemeinsame Interessen. Um mal ein Beispiel zu geben, vielleicht eines der größten privaten Medienunternehmen, vielleicht vergleichbar bei uns mit dem Springer-Konzern, ist in Händen der Familie Santos, die ich vorhin schon erwähnt habe, die auch den Verteidigungsminister und den Vizepräsidenten stellen. Also das sind so ein bisschen die Verhältnisse.
Und international, also ich erinnere mich vor 2 Jahren war ja Frau Merkel auf Lateinamerika-Reise und hat Kolumbien und Mexiko als relativ vorbildliche demokratische Länder gepriesen, während sie Evo Morales, den Präsidenten Boliviens, darauf hingewiesen hat, dass da eine Missachtung der Menschenrechte stattfindet. Die deutschen Medien reagieren in der Regel ja nicht auf solche Themen, speziell wenn sie aus solchen Ländern kommen. Nee, hat es denn?
Auch international muss man sagen, ist diese systematischen und anhaltenden Menschenrechtsverbrechen in Kolumbien sehr stark unterthematisiert. Und gerade Deutschland hat da auch eine besondere Rolle. Das hat was zu tun, unter anderem mit Frau Merkel. Beispielsweise wird jetzt Ende des Monats eine Wirtschaftskonferenz in Berlin stattfinden, von der kolumbianischen Botschaft organisiert, wo es unter anderem um Agroindustrie geht. Deutschland nimmt 30% von diesem Palmöl, was nicht nur politisch ein Skandal ist, sondern auch eine absolute Umweltkatastrophe. Dann nehmen deutsche Unternehmen 30% ab von den Gesamtexporten aus Kolumbien. Da klebt eigentlich an jedem Tropfen Blut, muss man sagen. Das heißt, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern sind so eng, dass ja, andere Probleme wie genau die Menschenrechtsfrage da keine große Rolle spielen.